Jagd auf die Thompson-Bande. Ein Hörspiel von Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Präsentiert vom CVM Köln Süd. Viel Spaß! Kapitel 1: Dodge City.
Wir schreiben das Jahr 1869. Die Nacht hat sich über die Westernstadt Dodge City gelegt. Es ist eine sternenklare Nacht und der Mond scheint hell. Die Menschen der kleinen Stadt sind alle in ihren Häusern und in ihrem Bett. Paul verlässt das große Gebäude des Saloons und lässt die Tür leise hinter sich zufallen. Er saugt die kühle Nachtluft tief in ihn ein und seufzt. Endlich frische Luft geht es ihm durch den Kopf. Eigentlich hatte er schon im Bett gelegen, aber sein Kopf hat einfach keine Ruhe gefunden. So ungewohnt ist es für ihn, in einem Haus zu schlafen. Eigentlich verbringt er die meiste Zeit draußen in der Prärie unter freiem Himmel. Er ist ein Trapper und führt Menschen durch die unbekannte Umgebung des Wilden Westens. Er gilt als einer der ortskundigsten Menschen für diesen Teil des Landes und tatsächlich kennt er fast jeden Stein und jedes Gebüsch. Er führt Menschen durch diese Gegend, Menschen wie die Besitzer von Rinderherden, die auf der Suche sind nach neuem Weideland oder wie zuletzt die Menschen der Eisenbahngesellschaft, die eine neue Route durch dieses Land planen. Jetzt, wo der Auftrag für die Eisenbahngesellschaft abgeschlossen ist, muss Paul in einer der umliegenden Städte einen neuen Auftrag finden. Die Veranda knarrt leise unter seinen Füßen, als er auf die staubige Hauptstraße tritt. Er guckt sich um, außer ihm scheint niemand mehr wach zu sein. In keinem der kleinen Holzhäuser brennt mehr Licht. Die Stadt gehört zu den größeren in dieser Umgebung und so gibt es neben der breiten Hauptstraße auch einige kleine Seitenstraßen. Nur eine kleine Runde durch den Ort, um den Kopf zu beruhigen. Das ist sein Plan. Der Sand knirscht leise unter seinen Stiefeln. Er zieht seinen Hut etwas fester auf seinem Kopf. Die Wärme des Tages hat deutlich nachgelassen und es ist kalt geworden. Pauls Kleidung ist von der langen Zeit in der Natur deutlich gezeichnet, staubig und verschmutzt. Aber Paul stört es wenig. Bei ihm selbst ist es ja auch nicht anders. Kurz hat er heute mit dem Gedanken gespielt, ein Bad zu nehmen. Aber das letzte ist erst eine knappe Woche her und so blieb es dann doch bei einem kleinen Schwall Wasser, den er sich einfach ins Gesicht gekippt hat, nachdem er sein Zimmer im Saloon im ersten Stock bezogen hatte. Paul ließ seine Gedanken kreisen. Den Abend, den hatte er im Saloon verbracht. Einige Biere hatte er getrunken und mit vielen Menschen geredet. Die Luft war stickig und schwer. Es roch nach fettigem Essen und nach dem Schweiß der Menschen. Warum die anderen Menschen nur immer so stinken müssen, überlegte Paul. Ein gutes Gespräch hatte er an diesem Abend aber doch gehabt mit Mr. Miller, dem ansässigen Leiter des Pony Expresses. Auch der Pony Express war offenbar auf der Suche nach neuen Wegen, um die Post zwischen den kleinen Orten in dieser Gegend schneller auszutauschen. Sie suchten Schleichwege und das wäre eigentlich eine perfekte Chance für Paul, denn Schleichwege, da kannte er einige. Mr. Miller hatte ihm sogar eine Stelle als fester Mitarbeiter im Pony Express angeboten. Aber war das Richtige für Paul? Er müsste dann einen Teil seiner Freiheit aufgeben. Ein lauter Knall zerriss plötzlich die Ruhe der Nacht und Paul fuhr herum. Seine Hand schob reflexartig den Mantel zurück und er griff nach seinem Colt. Der Knall kam aus der Richtung der Hauptstraße und Paul strengte seine Ohren an. Stimmen waren zu hören und auch das Wiehern von Pferden. Was war da los? War das eine Explosion? Eine innere Stimme riet Paul, in Deckung zu bleiben, und so schlich er im Schutze der Schatten der Häuser zurück in Richtung der Hauptstraße. Jetzt konnte er auch die Stimmen genauer hören. Überfall! Hilfe! Überfall auf die Bank! Holt jemand den Sheriff! Er war inzwischen an der Hauptstraße angekommen und schaute vorsichtig um eine Hausecke herum. schwarz gekleidete Männer kamen aus der Bank gerannt, in den Händen Geldsäcke, die sie in den Satteltaschen ihrer Pferde verstauten. Die Pferde wurden von einem anderen Mann gehalten, sie tänzelten herum und der Mann hatte große Mühe, sie festzuhalten und sie zu beruhigen. Paul zählte 6 Männer und 6 Pferde. Das sind zu viele für mich allein, ging es ihm durch den Kopf. Ein kleiner, schlanker Mann im Nachthemd trat aus dem Anbau der Bank. Vermutlich der Bankdirektor, dachte Paul. Hilfe! Warum holt denn niemand den Sheriff? Zur Straße hin wurde es in vielen Fenstern hell und Paul konnte in manchen Hauseingängen Menschen sehen. Der Bankdirektor wollte auf die Räuber zurennen. Dann fielen Schüsse und der Bankdirektor sprang noch knapp rechtzeitig hinter einem Fass in Deckung. Die Räuber schwangen sich auf ihre Pferde. Das war meine Chance, dachte Paul sich. Auf eine so große Räuberbande würde es mit Sicherheit ein hohes Kopfgeld geben. Er huschte über die Straße in den Stall des Saloons. Auf der Hauptstraße waren die Hufschläge der Pferde zu hören und auch die Rufe der Räuber, die ihre Pferde zu einem wilden Galopp antrieben. Ein paar schossen noch in die Luft, um die Menschen davon abzuhalten, sich ihnen in den Weg zu stellen. Paul griff nach den Zügeln seines Pferdes. Es wirrte kurz überrascht auf und Paul tätschelte seinen Hals. Wir müssen los, Tomando. Es gibt Arbeit für uns. Als würde es zustimmend nicken, warf das Pferd seinen Kopf zurück und wirrte nochmal. Paul schwang sich in den Sattel, schnalzte mit den Zügeln und gleich darauf galoppierte er hinaus auf die Hauptstraße. Inzwischen waren einige Menschen auf der Straße und liefen aufgeregt durcheinander. Sie alle sprangen zurück, als er sich mit vollem Galopp einen Weg durch die Straße bahnte. Am Ende der Straße sah Paul das Haus des Sheriffs. Gerade als er das Haus erreichte, wurde die Tür von innen aufgerissen und der rundliche alte Mann stand im Nachthemd mit Gewehr in der Hand im Türrahmen. Paul achtete nicht auf ihn, sondern galoppierte hinaus. In der Ferne hörte er die Hufe der flüchtenden Räuber auf dem harten Boden aufschlagen. Die Geräusche wurden leiser und er ließ auch die Stadt hinter sich zurück. Er verlangsamte das Tempo etwas. Er war offenbar der Einzige, der die Verfolgung der Bande aufgenommen hatte. Das Kopfgeld war ihm also so gut wie sicher. Und bei dem hellen Mondschein würde es auch gar keine Schwierigkeiten geben, die Spuren zu folgen. Nur die Bande, die durfte ihn auf keinen Fall bemerken. Sonst wäre Paul in großer Gefahr.
Es ist genau 11.22 Uhr und 31 Sekunden stellt US Marshal William Bennett fest, als er in die Stadt Dodge City einreitet. Dabei klappt er beiläufig seine goldene Taschenuhr wieder zu und lässt sie zurück in seine Westentasche gleiten. Er und seine beiden Deputies, Scott Parker und Ethan Jones, sind so früh wie möglich aufgebrochen, als sie von dem Banküberfall in Dodge City hörten. Bei diesem Überfall, da ist sich Marshal Bennett sicher, konnte es sich nur um die Thompson-Bande handeln. Sie haben schon 2 weitere Überfälle in der Gegend verübt und Bennett war fest entschlossen, ihnen das Handwerk zu legen. Denn nichts ärgerte Bennett mehr, als wenn Menschen es gegen Recht und Gesetz auflehnten und bei ihren Verbrechen sogar Menschenleben gefährden. Aus diesem Grund ist er nach seinem Dienst als Kavallerieoffizier zu den US Marshals gegangen, wobei seiner Meinung nach auch sein Äußeres das widerspiegeln muss, was er vertritt. Recht und Ordnung. Daher achtet Bennett immer darauf, ordentlich und sauber gekleidet zu sein. Und nichts anderes erwartet er auch von seinen beiden Deputies. Als der Marshal mit seinen beiden Begleitern im Saloon vorbeireitet, fragt er einen Kutscher nach dem Weg zum Sheriffbüro und erwartet dort, einen eifrig ermittelnden Gesetzeshüter vorzufinden. Doch seine Hoffnung wird an jähes Ende gesetzt, als er den Sheriff in einem Schaukelstuhl gemütlich ein Nickerchen machen sieht. Verwundert reitet Marshal Bennett näher heran und steigt vom Pferd. Nachdem er es an der nächsten Tränke festgebunden hat, tritt er auf die Veranda, die unter seinen Schritten leise knarrt, was den Sheriff aber nicht aus der Ruhe bringt. Gleichmäßig hebt und senkt sich sein runder Bauch, was die Knöpfe seines Hemdes so gefährlich anspannen lässt, dass Bennett befürchtet, sie könnten jederzeit als Geschosse abfliegen und Unschuldige treffen. Dennoch, ein Marshal stellt sich jeder Gefahr. Er nähert sich dem schlummernden Sheriff und versucht ihn zu wecken. Sheriff? Sheriff! Nichts. Es müssen wohl härtere Mittel angewendet werden. Sheriff, aufgewacht! Banküberfall! Jetzt kommt Bewegung in den Sheriff. Er steht ruckartig auf und schaut sich um. Und sein Blick bleibt beim Marshal und seinen beiden Deputies hängen. Wer sind Sie denn? Routiniert stellt sich Bennett vor und zeigt auf den silbernen, glänzenden Marshallstern an seiner Brust. Mein Name ist Marshall William Bennett und dies sind meine Deputies Scott Parker und Ethan Jones. Wir sind wegen dem Banküberfall gekommen, den Sie gemeldet haben. Am besten zeigen Sie schon mal, welche Ermittlungsergebnisse Sie haben. Dann verlieren wir weniger Zeit. Die Augen des Sheriffs weiteten sich. Na Donnerwetter nochmal, Sie drei sind ja wirklich schnell unterwegs. Habe gar nicht so früh mit Ihnen gerechnet. Na gut, wenn wir zu den Ermittlungsergebnissen kommen, da habe ich leider noch nicht so viel. Wollt erstmal warten, bis die Profis da sind. Sie verstehen schon. Er zwinkert den dreien zu und fährt unbeirrt fort. Aber bevor wir anfangen sollten, zuerst mal eine Tasse Kaffee. Was halten Sie davon, um die Lage zu besprechen? Ohne eine Antwort abzuwarten, wendet sich der Sheriff ab und möchte in sein Büro gehen. Als Bennett ihn noch einmal aufhält. Sheriff, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir dürfen keine Zeit verlieren, wenn wir die Bande aufhalten wollen. Ich schlage vor, Sie holen alle Zeugen zusammen, die etwas von diesem Überfall mitbekommen haben. Deputy Parker wird Sie hierbei unterstützen. Währenddessen werden Jones und ich uns den Tatort mal näher anschauen. Der Sheriff überblickte kurz und willigte dann ein. In Ordnung. Gute Idee. Ich merke schon, Sie sind richtige Profis. Aber danach werden wir erstmal einen Kaffee trinken. Und ich hole noch Kekse von meiner Cousine, wenn ich jetzt schon unterwegs bin. Sie werden sie lieben. Also, die Kekse. Er beschrieb ihnen noch kurz, wo die Bank liegt und eilte dann zusammen mit Scott beschwingt von der Aussicht auf Kaffee und Kekse davon und ließ Marshall Bennett und Ethan stehen. Die beiden schauen sich kopfschüttelnd an und machen sich dann auch auf den Weg, um die Bank zu suchen. Unterwegs sehen sie, dass die meisten Menschen scheinbar wieder ihren Alltagsbeschäftigungen nachgehen. Kutschen rattern über die staubige Straße, Männer und Frauen gehen in Läden, um ihre Einkäufe zu erledigen, oder stehen draußen und reden miteinander. Dennoch ist eine Anspannung in der Luft, und von den wenigen Gesprächen, die Bennett und Ethan mitbekommen, dreht sich alles nur um ein Thema, der Überfall. An ihrem Ziel angekommen, schauen sie sich zuerst das Gebäude genauer an. Die Bank selbst ist genau wie die anderen Gebäude in Dodge City aus Holz errichtet, mit einer Veranda, damit die Leute nicht auf der Straße gehen müssen. Beim Eintreten bemerken sie, dass die vordere Tür mit Gewalt aufgebrochen wurde, während in der Bank Chaos herrscht. Gerade hinter den Bankschaltern, die den Raum teilen, sind sämtliche Schubladen und Regale aufgebrochen und durchwühlt. Glas und Holzsplitter liegen von zerbrochenen Fenstern auf dem Boden, die leise unter ihren Stiefeln knirschen. Vermutlich wurden sie durch die Explosion alle beschädigt. Und die Fenster sind zerbrochen, überlegt Bennett. Der Tresor bestätigt seine Vermutung. Er wurde mit Dynamit aufgebrochen. Da gab es keinen Zweifel. Die ganze Verwüstung deutet darauf hin, dass mehrere Täter gleichzeitig gearbeitet haben. Einige wühlen die Schränke nach Wertvollen, andere kümmern sich um den Safe. Ein Vorgehen wie bei den anderen Überfällen. Tür aufgebrochen, Safe mit Dynamit gesprengt und so viel Geld eingesteckt wie möglich. Nach einer Weile haben Ethan und Bennett genug gesehen. Nun wird es Zeit für die Zeugenaussagen. Der Sheriff und Scott haben in der Zwischenzeit, so erscheint es Bennett, als er im Büro ankommt, die halbe Stadt als Zeugen ermittelt. Und alle wollen etwas am fraglichen Tatzeitpunkt gesehen oder gehört haben. Da kommt viel Arbeit auf uns zu, so ist Bennett. Vor allem, weil er vorhat, alle Aussagen schriftlich festzuhalten. Schließlich muss alles ordentlich dokumentiert werden. Und tatsächlich. Die Gespräche mit den Zeugen dauern bis in den späten Nachmittag hinein an. Entsprechend erleichtert streckt sich Bennett im Stuhl hinter dem geräumigen Schreibtisch des Sheriffs und bittet Scott, den letzten Zeugen zu holen. Es dauert nicht lange und ein hochgewachsener, schwarz gekleideter Mann tritt ein, nimmt auf der gegenüberliegenden Seite des Schreibtisches Platz und schaut traurig Marshall Bennett an. Guten Tag, Mr. Davis, beginnt Bennett das Gespräch. Wie es aussieht, scheint der Überfall Sie sehr getroffen zu haben. Sagen Sie, was haben Sie zum fraglichen Tatzeitpunkt gesehen? Ach, wissen Sie, es ist wirklich schrecklich. Ganz ruhig. Atmen Sie erstmal tief durch. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen, versucht Bennett den Bestatter zu beruhigen. Ja, genau das ist es ja. Es bricht einfach so aus diesem Mann heraus. Und Marshall Bennett scheint ein wenig verstutzt zu sein. Es ist niemand gestorben. Kein Toter, verstehen Sie? Wie soll denn ein anständiger Bestatter denn überleben? Unser Eins muss ja auch von etwas leben, etwas, ja, Geld verdienen. Aber bis jetzt kein Toter. Also ich bin wirklich enttäuscht von dieser Verbrecherbande. Als die ersten Tränen in seine Wangen herabrollen, holt Bennett aus seiner Hosentasche ein Taschentuch und reicht es dem Bestatter.
Vielen Dank.
Er schnurrt sich laut die Nase und reicht das Taschentuch Bennett wieder zurück, der aber schnell abwinkt. Vielen Dank. Ach, wissen Sie was? Sehen Sie einfach das Geschenk der US Marshals an. Schon gut. Nickend steckt Davis das Taschentuch wieder weg und Bennett versucht, das Gespräch wieder aufzunehmen. Okay, zurück zum Überfall. Was haben Sie gesehen? Nun beginnt Mr. Davis zu reden. Nach dem Knall ist er rausgerannt. Man weiß ja nie, vielleicht gibt es ja Arbeit. Und er hatte die Bande gesehen. Er könnte sogar eine Beschreibung abgeben. Marshall Bennett ist begeistert und lässt sofort einen Zeichner kommen, mit dessen Hilfe Davis ein Phantombild anfertigt. Das Bild ergänzen Bennett und Eason mit den Details der anderen Zeugenaussagen und lassen den so entstandenen Steckbrief mit einer Prämie von $900 in Druck gehen. Per Pony Express wird es in die umliegenden Städte und Poststationen verteilt. Endlich eine heiße Spur. Am Abend sitzen der Marshal, seine Deputies und der Sheriff bei der heiß ersehnten Tasse Kaffee und Keksen zusammen und lassen sich von ihm eine Karte geben. Gemeinsam überlegen sie ihre nächsten Schritte. Sie sind der Meinung, dass die Stadt Yellow River ein guter Punkt sei, um die Suche nach der Bande zu beginnen, weil es dort viele Geschäfte gibt und die Bande sich dort eventuell versorgen möchte. Mit Vorfreude nimmt Bennett einen Schluck Kaffee. Die Jagd kann nun weitergehen.
Paul folgte der Spur der Räuberbande die ganze Nacht hindurch. Er achtete darauf, nicht zu nah aufzurücken, damit sie ihn bloß nicht bemerken konnte. Paul schmunzelte innerlich. Es war so herrlich einfach, ihnen zu folgen. So gut und professionell der Überfall auch war, ihre Spuren waren so deutlich zu sehen, dass jeder sie sehen konnte. Zumindest jeder mit Pauls Erfahrung. An manchen Stellen hatten sie versucht, ihre Spuren zu verdecken oder mögliche Verfolger auf eine falsche Fährte zu locken. Aber diese Versuche, sie waren zu schlecht. Für Paul grenzte es schon fast an eine Beleidigung. Jedes Kind kann sich besser verstecken als dieser Haufen, murmelte er vor sich hin. Er hatte sich hingehockt und den Boden vor sich genauer betrachtet. An dieser Stelle hatte die Bande einen Richtungswechsel vorgetäuscht. Im sandigen Boden waren die Hufabdrücke der Pferde zu sehen, die nach Westen abbogen. Sie hatten die Spur besonders deutlich hinterlassen. Die Bande wollte, dass jeder Verfolger sie sah und ihr folgte. Neben den Spuren war der Sand ganz glatt und wirkte vollkommen unberührt. Er war zu glatt. Die Räuber waren neben ihrer Spur zurückgeritten und hatten Decken hinter ihren Pferden hergezogen, um so ihre Spuren zu verwischen. Paul erhob sich, streckte sich noch einmal und schwang sich wieder in den Sattel. Er schnalzte mit den Zügeln. »Los, mein Junge, weiter geht's. Uns können die nicht täuschen.« Paul folgte der Spur des angeblich unberührten Sandes und bald darauf wurde sein Verdacht bestätigt. Die Bande hatte die Decken gelöst, um wieder schneller reiten zu können, und jetzt waren die Spuren der Pferde wieder gut sichtbar. Nachdem die Sonne bereits aufgegangen war, hatte Paul einen Verdacht, wo das Versteck der Bande war. Die Pferde waren auf die Schlucht eines Canyons zugeritten. Paul war in einiger Entfernung von seinem Pferd gestiegen. »Ich bin gleich zurück, Tomando.« Paul tätschelte sein Pferd. »Warte hier auf mich.« Zufrieden ließ Tomando seinen Kopf hängen und begann zu grasen. Paul hatte sein Pferd so trainiert, dass er es nicht anbinden musste. Er machte sich auf den Weg zum Canyon. Nach einigen Metern ließ er sich auf den Boden fallen. Er robbte auf dem Bauch durch das niedrige und trockene Gras. Seine jahrelange Übung machte sich jetzt bezahlt und es war kaum ein Geräusch zu hören. Die Räuber hatten einen Weg nach unten in den Canyon genommen. Paul robbte oberhalb auf die Kante zu. Zuvor hatte er sich vergewissert, dass nirgendwo Wachen aufgestellt waren. Oben auf dem rauen Gestein des Felsens robbte Paul bis an den Abgrund nach vorne und spähte vorsichtig nach unten. Einige Meter unter ihm konnte er die Bande sehen. Er zählte 5 Zelte und fast ein Dutzend Pferde. Wie viele Personen da waren, konnte Paul nicht erkennen. Dafür war das Treiben zu groß und die Zahl in den Zelten zu ungewiss. Den ganzen Tag über hatte er die Bande beobachtet. Die Pferde wurden abgeladen, die Beute verstaut, es wurde Essen gekocht, manche im Lager lagen im Schatten und dösten. Die Bande ruhte sich nach ihrem Überfall aus. Am Abend, als die Dämmerung kam, schlich Paul zurück zu seinem Pferd. Er war sich inzwischen sicher, dass sich 9 Räuber im Lager befanden. Am nächsten Morgen, als die Sonne langsam aufging, hatte Paul bereits überprüft, ob die Bande noch da war. Die Zelte standen still und friedlich unten im Tal. Nun stand er neben Tomando und öffnete seine Satteltasche. Er griff nach der Mappe mit den Landkarten. Er wählte die passende aus und klappte sie vorsichtig auf. Die Landkarten hatte er vor einigen Jahren gekauft, aber heute waren sie deutlich genauer. Paul hatte sie selbst erweitert und alle Schleichwege, Verstecke und andere Besonderheiten eingezeichnet. Einen Finger legte er auf den Canyon, der vor ihm lag, mit dem zweiten fuhr er den Weg entlang, den er nehmen würde. Knapp 4 Stunden würde er bis nach Yellow River brauchen. Aber es war die einzige Stadt in der Nähe, von der er wusste, dass es einen guten Sheriff gab. Natürlich konnte die Bande inzwischen schon weiterziehen, aber Paul war sich sicher, selbst dann würde er sie sicher wiederfinden. Er ging im Kopf nochmal seinen Plan durch. Nach Yellow River den Sheriff informieren, der würde eine Mannschaft zusammenstellen, vielleicht den Marshal dazu holen und dann würden sie alle wieder hierher reiten. Wenn alles klappt, könnten sie schon vielleicht am späten Abend hier sein. Und dann würde er sein Kopfgeld bekommen. Er packte die Karte wieder ein und schwang sich in den Sattel. 4 Stunden später zog Paul an den Zügeln. Langsam, Kommando, langsam, mein Junge. Sein Pferd verfiel in einen langsamen Trab und Paul ritt die letzten Meter zur Stadt. Schon von Weitem hörte er das geschäftige Treiben, das Rufen der Menschen, das Poltern von Kutschen und Wagen und den Lärm der Handwerker. Auch wenn alle Städte sehr ähnlich im Wilden Westen aufgebaut waren, brauchte Paul eine Zeit, um sich zu orientieren. An der Hauptstraße lagen die größeren Geschäfte und auch der Saloon. Ein paar Häuser neben dem Saloon konnte Paul an einem Balken den großen goldenen Stern sehen, das Symbol des Sheriffs. Als er den Ortseingang erreichte, zügelte Paul sein Pferd und ließ es in Schritt weiter auf die Straße gehen. Paul bewegte seinen Kopf langsam hin und her und beobachtete die Menschen auf der Straße. Niemand schien ihn groß zu beachten. Auf der anderen Seite des Ortes ritten 3 Männer in die Stadt, der eine halbe Pferdelänge vor den anderen. Paul betrachtete den Mann. Seine gesamte Kleidung wirkte so unglaublich sauber, als käme sie frisch aus der Reinigung. Er konnte sich nicht vorstellen, dass der Mann gerade einen Ritt durch die staubige Prärie hinter sich hatte. Der Blick des Mannes und Pauls Blick trafen sich. Paul hob freundlich seine Hand zum Gruß an seinen Hut. Der unbekannte Fremde hatte sein Pferd gestoppt und starrte Paul an. Paul war irritiert. Kannten sie sich? Eigentlich hatte er ein gutes Gedächtnis, aber dieser Mann? Aus dem Augenwinkel sah Paul eine schnelle Bewegung. Er drehte seinen Kopf. Der Mann links hinter dem Fremden zog seinen Revolver aus dem Holster. Blitzartig ließ Paul sich seitlich aus dem Sattel zu Boden fallen. Der Knall des Schusses war zu hören. Tomando war gut trainiert. Er tänzelte zur Seite und lief dann in eine Seitenstraße davon. Paul rollte sich auf dem Boden ab, hechtete hinter einigen Kisten in Deckung. Die Kisten standen aufgestapelt vor einem Geschäft auf der Straße. Weitere Schüsse waren zu hören und knallten in die Kisten, hinter denen Paul sich versteckte. Er zog seinen Colt aus seinem Holster und springste über die Kisten. Die Menschen auf der Straße liefen aufgeregt durcheinander und brachten sich in ihren Häusern in Sicherheit. Die 3 Männer hatten sich aufgeteilt, waren von ihren Pferden abgestiegen. Auf beiden Seiten der Straße kamen sie auf sein Versteck zu. Er erwiderte das Feuer. Und Paul konnte sehen, wie der Mann mit der auffälligen sauberen Kleidung hinter einen Handwagen in Deckung sprang. In dem Sprung konnte Paul etwas aufblitzen sehen. An dem Mantel des Fremden glänzte im Sonnenschein ein silberner Stern. Das Zeichen der US-Marshals.
Das war Jagd auf die Thompson-Bande. Gesprochen haben Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Schnitt Fabian Steiger. Eine Produktion des CVM Köln Süd 2020.